Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen im Monat Februar. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo, Richard.
Wir haben heute ein straffes Programm und ich möchte beginnen mit einem Projekt, das wir in der vergangenen Woche hier mit den Schülerinnen und Schülern der evangelischen Grundschule aus der Klasse 3a, den sogenannten Wildkatzen, hier an zwei Tagen durchgezogen haben. Die Schülerinnen und Schüler haben versucht, in kleinen Beiträgen ihre Schule vorzustellen und daran waren beteiligt Letizia, Emilia, Lukas, Lina, Ben, Gerda, Friedrich, Ronja, Rosa, Helena, Niklas, Jesse, Ida, Noah, Alexander, Kezia, Tesco und Pepe. Und wir hören einfach mal rein, was die Schülerinnen und Schüler der evangelischen Grundschule hier zustande gebracht haben.
Die Wildkatzen, eine dritte Klasse der evangelischen Grundschule Erfurt, und möchten euch heute kurz unsere Schule vorstellen.
Vor 9 Jahren wurde die evangelische Grundschule in Erfurt gegründet. Das erste Schulhaus befand sich im Ried.
Im Jahr 2012 sind wir in das Gebäude der ehemaligen Orthopädie umgezogen. Unser Schulhaus findet ihr in der Regierungsstraße 42a, mitten in der Innenstadt von Erfurt.
Man erreicht uns zum Beispiel mit der Straßenbahnlinie 2, Haltestelle im Brühler Garten.
Die evangelische Grundschule ist eine Privatschule. Das bedeutet auch, dass unsere Eltern 150 Euro Schulgeld im Monat bezahlen müssen. Im Unterricht sind immer mindestens 2 Pädagogen.
In jeder unserer 12 Klassen lernen 24 Schüler mit je 1 bis 2 Integrationskindern. Das sind Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf haben.
Wir tragen an unserer Schule Schulkleidung. Es gibt 4 verschiedene Farben, blau, rot, weiß und grün. Auf der Kleidung befindet sich unser Schullogo.
Das Logo besteht aus 4 Rechtecken, die in der Mitte ein Kreuz bilden und auf dem Schriftzug Evangelische Grundschule Erfurt. Über unsere Internetseite evangelischegrundschuleerfurt.de kann man Pullover, Kleider, Jacken und T-Shirts kaufen.
Unterricht. Unser Schultag beginnt 7.45 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück im Klassenraum. Danach treffen sich alle Schüler der Grundschule in der Aula zum Morgensingen.
Im Mathe- und Deutschunterricht lernen wir mit einem Wochenplan. Das ist eine Übersicht über die Aufgaben, die in der Woche erledigt werden müssen. Die meisten Lehrer sprechen wir mit Vornamen an.
Bei uns gibt es keine Schulnoten, dafür aber Zeugnisgespräche, Lernberichte und Zeugnisbriefe. Im Projektunterricht lernen wir alles über unsere Umwelt und das Miteinanderleben. Wir arbeiten viele Themen selbst aus und halten Vorträge dazu. Seit der ersten Klasse lernen wir in Englisch.
Außerdem haben wir einmal in der Woche Lernzeit als Unterrichtsfach. Hier wird man gefördert. Man kann zum Beispiel an Storytelling, Mathebausteinen oder kreativen Schreiben teilnehmen.
Es gibt 2 große 30-minütige Hofpausen. Die erste Hofpause ist kurz vor 10 Uhr. Die zweite beginnt um 12 Uhr.
Wir haben einen großen gepflegten Schulhof mit Bolzplatz.
Zudem gibt es eine Kletterburg mit Rutsche und verschiedenen Holzelementen zum Klettern, Schaukeln und Balancieren.
Außerdem haben wir einen Basketballplatz. Der Schulgarten grenzt an dem Schulhof. Dort gibt es eine Ruheecke.
Unser Mittagessen kommt von der Firma Appetito und wird in der Schule zubereitet.
Der Speiseplan ist sehr abwechslungsreich.
Die Kinder essen im Speiseraum oder in ihren Klassenräumen.
Ich mag den Donnerstag, weil es da immer eine andere leckere Suppe gibt.
Die evangelische Grundschule ist eine Ganztagsschule. Das heißt, dass wir zum Beispiel am Montag und Mittwoch bis 15 Uhr Unterricht haben. Die Kinder können nachmittags täglich bis 17 Uhr in der Schule bleiben.
Im Anschluss an den Unterricht gibt es tolle und abwechslungsreiche Angebote. Zum Beispiel Gitarre spielen, Musiktheater, Chor, Poptanz, Leichtathletik, Schulband oder Töpfern.
Wir sind eine musikalische Grundschule. Neben dem Morgensingen, vielen Musikangeboten, haben wir jede Woche eine Musikzeit. In dieser haben wir zum Beispiel Klanggeschichten, Notenlehre, Musik hören und gestalten nach Musik. Außerdem haben wir sogar ein selbst komponiertes Schullied, in dem auch unsere 12 Gruppentiernamen vorkommen. Mit passenden Bewegungen singen wir das Lied. Zum Beispiel springen wir Wildkatzen auf und schleichen mit unseren Händen wie mit Katzenpfoten. Nun könnt ihr unser Schullied hören.
Komm herein und schau dich um, du bist nicht allein. Gott wohnt hier in unserem Haus, er wird bei dir sein. Jeder wird von Gott getragen, öffnet ihr die Tür. Komm herein und schau dich um, was du siehst sind wir. Ameisen, Libellen, Affen, Pandas, Eisbären, Koalas, Wildkatzen und Skorpione, Pumas, Luchse, Papageien und Turmfalken. Komm herein und schau dich um, du bist nicht allein. Gott wohnt hier in unserem Haus, er wird bei dir sein. Jeder wird von Gott getragen, öffnet dir die Tür. Komm herein und schau dich um, was du siehst sind wir. Zwei singen, beten, schaut durchs ganze Haus. Rechnen, lesen, schreiben, gehen uns die Haus. Als Teil von Gottes Großes bin ich mit dabei. Und jeder gibt sein Bestes und manchmal mit Geschrei. Komm herein und schau dich um, du bist nicht allein. Gott wohnt hier in unserem Haus, er wird bei dir sein. Jeder wird von Gott getragen, öffnet dir die Tür. Komm herein und schau dich um, was du siehst sind wir. Ameisen, Libellen, Affen, Pandas, Eisbären, Koalas, Wildkatzen und Skorpione, Pumas, Luchse, Papageien und Turmfalken. Komm herein und schau dich um, du bist nicht allein. Gott wohnt hier in unserem Haus, er wird bei dir sein. Jeder wird von Gott getragen, öffnet dir die Tür. Komm herein und schau dich um, was du siehst sind wir. Morgen sing mein Klein fühlst und glaubst du schaffst das nicht. Reich ich dir meine Hände und lach in dein Gesicht. Ein Zeichen Gottes Stärke und richte dich dann auf. Und plötzlich fällt dir wieder ein, ja, ich hab's wirklich drauf.
Wir haben 3 Interviews durchgeführt. Zuerst fragten wir Alexander Ulrich.
Was ist dein Lieblingsfach?
Meine Lieblingsfächer sind Mathe, Deutsch, Sport, Religion und dann mag ich noch sehr doll den Schwimmunterricht.
Wie findest du die Einrichtung der Schule?
Ich sprich noch einmal vielleicht. Ich finde sie super, da wir viel Platz haben und bewegliche Stühle.
Wir haben Carla Büchner gefragt. Wie fandest du deine Einschulung?
Wir sind nach dem Gottesdienst von der Kirche aus in die Schule gelaufen. Dort wurde uns unser Klassenzimmer gezeigt. Wir haben riesige Zuckertüten bekommen.
Wir haben Emilia Krasser gefragt. Wie findest du deine Klasse?
Ich finde meine Klasse ganz in Ordnung. Die Jungs sind nett und die Mädchen sind generell sehr nett.
Wie fandest du deine Einschulung?
Ich fand meine Einschulung schön, nur die Jungs hinter mir haben die ganze Zeit gequatscht. Das fand ich nicht so schön.
Wie findest du die Einrichtung der Schule?
Ich finde unseren Klassenraum sehr schön.
Wie findest du die Lehrer aus unserer Schule?
Ich mag unsere Klassenlehrerin sehr gerne, aber auch die Lehrer aus den anderen Klassen.
Bildung in Thüringen. Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de. Und wir widmen uns jetzt den aktuellen Bildungsthemen und wir haben hier eine ganze Litanei aufgefahren an Themen, die in der letzten Zeit immer wieder diskutiert wurden. Es gab ja auch in dieser Woche wieder viele Studien, gerade auch vom MDR, über das Schulwesen hier in Mitteldeutschland, in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und da gibt es immer wieder Diskussionen. Die heißeste Diskussion ist natürlich die nicht besetzten Stellen, fehlende Lehrer und das Problem der Seiteneinsteiger. Auf einige dieser Punkte wollen wir jetzt eingehen.
Und als erstes haben wir uns rausgesucht, Thema Arbeitszeit der Lehrer. Ein hochbrisantes Thema, Richard, auch als du noch im Schuldienst warst, beziehungsweise dann bei der Gewerkschaft tätig, war das mit Sicherheit auch immer ein Thema, was aufploppte.
Immer.
Und das Grundproblem, um das mal kurz zu schildern, ist, als normaler Arbeitnehmer hat man einen Arbeitsvertrag und dort steht eine Arbeitszeit drin, eine Monatsarbeitszeit meistens, die man dann runterbricht auf Wochenarbeitszeit, kommt die berühmte 40-Stunden-Woche raus. Als Lehrer hat man aber keine 40 Unterrichtsstunden zu geben, sondern je nach Schulart, je nach Bundesland, das ist verschieden geregelt, aber zwischen 23 und 28 Stunden, Unterrichtsstunden pro Monat. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Zahl 25 als Durchschnitt. Der Lehrer hat 25 Unterrichtsstunden zu geben, kriegt aber insgesamt, und 25 mal eine Dreiviertelstunde muss man dazu sagen, kriegt aber insgesamt natürlich rein rechnerisch seine 40 Stunden bezahlt. Das heißt, die restlichen 15 Stunden plus die 25 mal die Viertelstunde wird angenommen, er bereitet seinen Unterricht vor und nach und alle anderen außerunterrichtlichen Aktivitäten, die so wichtig sind, Elterngespräche und so weiter. Die kann er und soll er in dieser Zeit abgelten. So ist die Theorie.
Da spricht die Praxis dagegen, weil die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die in arbeitsintensiven Fächern arbeiten, allein mit der Kontrolle von Hausaufgaben, mit der Kontrolle von Klassenarbeiten, von Kurzarbeiten, Belegarbeiten und so weiter, dieses Zeitmaß wesentlich überschreiten.
Genau. Also es gibt die Klagen der Lehrer sind so alt, wie es halt Lehrer gibt, sage ich mal, aber das nimmt in den letzten Jahren deutlich zu, weil der Verwaltungs- und Bürokratieaufwand zunimmt. Das ist das eine. Also es muss mehr dokumentiert werden und zwar pingelig dokumentiert werden. Klammer auf, da steht so ein bisschen dahinter. Es gab auch viele Rechtsstreitigkeiten mit Eltern und so weiter. Dann muss man sich immer mehr absichern und absichern und absichern. Das ist so ein bisschen der negative Aspekt von diesen Reinredegeschichten von Eltern. Das zweite ist aber, es ist natürlich irgendwie für jeden logisch nachvollziehbar, der Schwerpunkt geht weg von, ich beschule alle in einer Klasse gleich, alle 25 Schüler, sondern ich mache das individueller. Ich gehe auf verschiedene Lernschwächen oder Stärken der Kinder ein und mache dann und bin dazu angehalten, sogenannte Lernentwicklungsgespräche zu führen, wo individuell auf das Kind eingegangen wird, mit den Eltern zusammen Lernpläne und Lehrpläne ausgearbeitet werden. Auch das ist die Theorie. Wenn man das aber machen will für 25 Kinder, braucht man ja viel mehr Zeit. Das leuchtet ja jedem ein, ne? Das heißt, theoretisch könnte man jetzt erwarten, okay, dann macht der Dienstherr oder der Arbeitgeber das Land Thüringen, weil es diese Verantwortung ernst nimmt, reduziert die Unterrichtszeit statt 25 Stunden vielleicht nur noch 20 oder 18. Dann haben die Lehrer mehr Zeit für diese Vor- und Nachbereitung und das individuelle Eingehen auf die Schüler. das ist jetzt der Trugschluss, weil das passiert nie. Also da müsste mich mal einer aufklären aus einem anderen Bundesland, wo das mal passiert ist, wo das Bildungsministerium dann gesagt hat, so, weil ihr mehr Aufgaben habt, macht ihr jetzt mal 3 Unterrichtsstunden weniger in der Woche. Das passiert leider nicht. Heißt, die Lehrer quetschen das in diese Zeit rein, diese 15 anderen Stunden, die man da übrig hat. Das geht dann zulasten der Qualität des Unterrichts. Vor- und Nachbereitung ist halt schlechter, weil man das in kürzerer Zeit macht. Oder, und das ist das jetzt, worauf wir kommen wollen, auf die Studie, die diese Woche rausgekommen ist, also die Ergebnisse sind publiziert worden, eine Studie der Universität Göttingen zur Lehrerarbeitszeit, die halt nachgewiesen hat, und zwar systematisch nachgewiesen hat, dass die Lehrer als Beschäftigtengruppe im öffentlichen Dienst deutlich mehr arbeitet als alle anderen Beschäftigungsgruppen im öffentlichen Dienst.
Und von diesen Studien hat es in den letzten 30 Jahren etliche gegeben, die das immer wieder nachgewiesen haben, die immer wieder auch mit Nachdruck darauf verwiesen haben, dass die Lehrer entlastet werden müssten von bestimmten Verwaltungsaufgaben, dass sie sich dem Unterricht mehr widmen können, weil da die Anforderungen auch entsprechend gestiegen sind. Denn das Problem mit Kindern aus sozial schwachen Familien tritt da auf. Sie haben also mehr auch soziale Aufgaben zu erledigen, die also wegführen von der eigentlichen Stoffvermittlung im Unterricht. Und die Politik rührt sich aber an der Stelle recht wenig.
Die rührt sich deswegen recht wenig, weil es eben Geld kosten würde, ne? Also es gibt 18.000 Lehrer in Thüringen. Wenn ich bei allen diesen sage, ihr macht jetzt mal 2 Stunden weniger in der Woche, hieße das 18 mal 2, 36.000 Unterrichtsstunden in der Woche, die ich durch andere Lehrer, die ich neu einzustellen habe, abzudecken sind, weil die Stundenzahl der Schüler ändert sich ja nicht. Das ist das Problem. Das muss finanziert werden. So. Solange eine Landesregierung aber nicht so richtig mutig ist, in Personal zu investieren, weil sie irgendwie irgendwelche Zukunftsfolgen scheut, ne, passiert das eben nicht. Ne? Und das ist sozusagen die Krux, die dahinter steht. Und diese Studie der Universität Göttingen, die haben halt nachgewiesen, also es gibt immer eine große Diskussion, auch die Bildungsministerien weigern sich, dieser Lehrerarbeitszeit genau zu berechnen, zu sagen, ihr braucht für Vor- und Nachbereitung diesen Faktor. Also pro Unterrichtsstunde habt ihr beispielsweise 1,5 Zeitstunden pro Vor- und Nachbereitung und so weiter. Weil wenn das nämlich genau konkret geklärt wäre und Kriterien benannt wären, dann müsste bei jeder zusätzlichen Aufgabe, und die kommen, die zusätzlichen Aufgaben, müsste das Ministerium nachweisen, dass an anderer Stelle Dinge weggenommen werden. Und das scheuen die wie der Teufel das Weihwasser. Und die Universität Göttingen hat halt trotzdem, weil immer alle sagen, das kann man nicht berechnen und so weiter, hat Kriterien gefunden und hat geschaut und Befragungen gemacht und hat geschaut, wie lange arbeiten eigentlich die Lehrer.
Das Ergebnis ist nicht überraschend.
Das ist nicht überraschend, es ist halt deutlich mehr. Es kommen so raus, also statt dieser 40 Stunden sind es eben 46 oder 48 oder manchmal auch 49 Stunden Arbeitszeit in der Woche. Da werden jetzt manche Beschäftigte sagen, ja gut, mache ich auch, ne? Aber da ist die Ferienzeit,
so viele Ferien,
da ist die Ferienzeit mit eingerechnet. Mhm. Die ist mit eingerechnet. Das heißt, wenn die tatsächlich, lassen wir das Klischee mal gelten, in den Sommerferien 5 Wochen lang wegfahren und nur Urlaub machen und die eine Vorbereitungswoche da sind, da machen sie 0 Stunden, rein rechnerisch. Das heißt, die arbeiten in der Schulzeit nicht 48 Stunden, sondern 60, 65, 70. Mhm. So, und das kann auf Dauer, also so eine Spitzenpegel, 60, 70 Stunden, dann wieder mal 0, dann wieder 60, 70, das geht auf Dauer auf die Gesundheit. Und diese Folge sieht man in vielen Bundesländern, die Langzeitkranken, gerade im psychischen Bereich, gibt es leider sehr viele. Der Stand ist sehr hoch. Und gerade auch in Thüringen, von den 18.000 Lehrkräften sind an die 1.000 Lehrer nicht da, weil sie langzeitkrank sind.
Also permanent krank, die müssten theoretisch ersetzt werden, aber auch da ist keiner da. Und das heißt also auch, mit dieser dauernden Überbelastung ist also auch damit zu rechnen, dass die Zahl derer, die weiterhin dauerhaft krank sind, vielleicht nicht bei 1.000 bleibt, sondern auch steigen kann.
Das könnte steigen. Also ältere Arbeitnehmer wären jetzt nicht mehr krank, aber länger krank. Das ist so die Regel, ne?
Also was ist jetzt die Lösung?
Ja, die Lösung wäre tatsächlich, und da zitiere ich jetzt mal den Projektleiter Frank Mussmann von der Universität Göttingen, der gesagt hat, konkrete Maßnahmen, jetzt Zitat, Hochbelastete müssen entlastet werden. Hochbelastete sind die dann trotzdem den Job super ernst nehmen und ganz viel da reinstecken. Und er sagt halt, psychisch besondere Belastete müssen eigentlich Unterstützung bekommen. Und generell heißt das eigentlich, aus diesem ganzen System muss Luft raus. Das ist einfach unter Druck. Das heißt, ganz konsequent eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung, insbesondere in den Grundschulen, denn in den Grundschulen haben die Pädagogen die höchste Unterrichtsverpflichtung, teilweise je nach Bundesland bis zu 28 Unterrichtsstunden. Und das muss man ändern. Die Lösung heißt einfach, mehr Geld, mehr öffentliches Geld in die Hand nehmen, in den Bildungsbereich stecken und dauerhaft mehr Stellen schaffen. Also so, die Lehrer müssen halt nicht 25, sondern eben nur 20 Unterrichtsstunden. Dann können sie ihren Unterricht auch besser machen. Langfristig könnte das vielleicht sogar Geld sparen, weil ich diese hohen Krankenstände nicht habe.
Und auch die hohen Kosten, die Eltern nach wie vor ausgeben für schulergänzende Maßnahmen für, Nachhilfeunterricht und so weiter und so fort. Da muss man also immer wieder drauf reinschlagen, denn 2008 hatte die Bundeskanzlerin die Bildungsrepublik ausgerufen und da hieß es damals, man will dazu übergehen, 10% des Bruttoinlandsproduktes zukünftig für die Bildung ausgeben. Ja. Dieses Ziel ist nie erreicht worden.
Ich erinnere mich auch, sie hat aber allerdings auch schon viele Dinge ausgerufen. Das war etwas, wo wir uns alle sehr gefreut haben und alle schön drauf gewartet haben und es ist leider nicht umgesetzt worden. Deutschland ist im Vergleich der OECD-Länder, also sag mal der industrialisierten Länder der Welt, immer noch auf einem schlechten Mittelfeldplatz, was den Anteil am Bruttoinlandsprodukt betrifft. Das sind in Deutschland ungefähr 4,5%, die Deutschland ausgibt für Bildungsausgaben. Spitzenländer im OECD-Vergleich geben so 7 bis 7,5 aus. Ne? So, wenn man jetzt diese Differenz angenommen, Deutschland würde 2, 2,5% mehr vom Bruttoinlandsprodukt, das würde Milliarden Euro ausmachen. Milliarden Euro. Und die hat dieses System dringend notwendig. Das ist jetzt ja nicht nur ein Thüringer Problem. Unterrichtsausfall, gestresste Lehrer und so weiter. Das gibt es überall. Wir kommen nach der Musik dann zu einem Thema, tausende Lehrer an Grundschulen fehlen, bundesweit gesehen. Da werden wir uns nach der Musik damit beschäftigen.
Ich denke, gerade die Gewerkschaften, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und auch einige Verbände hatten deshalb schon auch in Berlin dagegen demonstriert, dass zum Beispiel die Vorhaben der neuen Landesregierung oder EU-weit die Rüstungsausgaben um 2% erhöht werden sollen. Ja. Ja, und das Geld also dafür da ist, aber für die Bildung nach wie vor nicht. Also man muss generell immer wieder sagen, und ich sage das auch sehr gern hier im Radio, es ist genügend Geld da.
Ja.
In der Bundesrepublik
so ist
es eines der reichsten Länder der Welt. Es wird nur nicht für die Bildung ausgegeben und da müssen sich viele dafür stark machen, dass sich das ändert.
Genau, also ich sag mal ganz einfach Augen auf bei der Bundestagswahl. Ne? Also sich hinterher aufzuregen, dass das nicht passiert, aber gleichzeitig die zwei Parteien wählen, die das immer so beschließen, das funktioniert nicht.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Und wir machen weiter mit Schulthemen hier in Bildung in Thüringen. Und es gibt immer wieder Diskussionen. Du hattest das angekündigt, Michael. Tausende Stellen an Grundschulen sind nach wie vor unbesetzt. Will keiner von den jungen Leuten mehr Grundschullehrer werden?
Könnte man denken, aber es ist ein bisschen ein hausgemachtes Problem und jetzt ist das nicht nur die Thüringer Perspektive mit diesen rund 2000 fehlenden Grundschullehrern, also allein in diesem Schuljahr, sondern das ist eine bundesweite Erhebung durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zusammen mit dem ZDF haben die das gemacht, Frontal 21 nennt sich die Sendung, die kennt der ein oder andere vielleicht. Dort ist ein bisschen recherchiert worden, wir haben Zahlen dahin geliefert. Thüringen hat eine andere Spezifik bei dem Problem, da können wir nachher nochmal drauf kommen. Insgesamt ist es so, dass das ein hausgemachtes Problem ist der Kultusministerkonferenz. Die haben bis letztes Jahr oder arbeiten sie vielleicht sogar noch damit, mit Planungszahlen von Schülerzahlen genommen, Stand 2013. Wenn man das jetzt für Thüringen runterbricht, ist es aber so, dass 2014, 15 die Schülerzahl schon wieder hochgingen und jetzt deutlich hochgehen und wahrscheinlich bis Mitte des nächsten Jahrzehntes. Die KMK rechnet aber im Moment noch mit zurückgehenden Schülerzahlen. Das ist grotesk. Also man fragt sich bei so viel Personal, was da herumrennt, warum geht das nicht schneller? Kann man da nicht eine aktuelle Statistik nehmen oder aktuelle Geburtenzahlen anschauen? Dann sieht man ja, wer 6 Jahre später in der Schule landet. Ist offenkundig ein großes Problem. Es ist einfach eine schlechte Planung und bestimmte Experten sagen das auch, also steigende Geburtenraten, es werden aber zu wenig, bundesweit gesehen, zu wenig Lehrer ausgebildet. Dazu gab es halt eine Umstellung von Bachelor- und Masterstudiengänge an den Hochschulen. Und die Kultusminister hat es einfach nicht interessiert. Im Jahr 2016 sind mehr als 100.000 Kinder mehr geboren worden als 2005. Trotzdem hat man noch 2016 die Zahl der Studienplätze für Grundschullehrer reduziert, weil man die Zahlen von 2005 genommen hat. So, da könnte man jetzt die flache Hand an die Stirn schlagen. Das machen auch viele, aber bei der KMK ist das jetzt noch nicht so das Thema, sagt man mal so.
Meine Auffassung ist immer die, wenn Kinder geboren sind in einem Jahrgang, dann kann man die ab 31.12. zusammenzählen, wie viel das sind.
Richtig.
Und wenn man da anfängt, Lehrer auszubilden, da weiß man genau, wenn die Kinder 6 Jahre alt sind oder 7, dann hat man also 6 Jahre Zeit, um genügend Lehrer auszubilden. Dann könnte man das genau 1:1 machen, so und so viel Kinder brauchen so und so viele Lehrer und die könnte man ausbilden. Das ist also ein Prozess, der sich jedes Jahr vollzieht. Den kann man also immer am 31.12. spätestens kann man das ausrechnen und prognostizieren und kann das also festlegen. Kann also auch Werbestrategien erarbeiten, wie Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien für den Grundschullehrerberuf begeistert werden.
Ja.
So, wenn das aber jahrzehntelang nicht gemacht wird, da klafft natürlich irgendwo eine Lücke.
Genau, das geht immer so, das ist der sogenannte Schweinezyklus, das geht immer nach oben und nach unten und die Reaktionen sind entweder gar nicht oder zu spät, das heißt, man hat mal deutlich zu viele Lehrer, dann wieder deutlich zu wenig. Ich sag mal so, was alles, was du jetzt aufgezählt hast mit einer besseren, geschickteren Planung, ich will den Leuten jetzt keine böse Absicht unterstellen, aber offenkundig ist es nicht optimal gemacht. Mit einer besseren Planung könnte man diese Spitzen abfangen, sowohl nach oben als auch unten.
Man müsste sich einfach mal von alten Zyklen lösen. Das hat man immer so gemacht, das ist in der alten Bundesrepublik fast immer aufgegangen. Das heißt, es hat immer Proteste gegeben, dass nicht genügend Lehrer da waren. Ich erinnere daran, dass in den 60er, 70er Jahren Hausfrauen eingestellt wurden über oder Seiteneinsteigerprinzipien und man muss also vielleicht nach 50, 60 Jahren mal andere Prinzipien anwenden.
Könnte man sagen, ja, wäre so einfach. Ja, wobei ich glaube, dass sich jetzt so langsam so ein bisschen was ändert, auch in dem Ernstnehmen des Problems, weil, das sieht man an der Landtagswahl Sachsen, aber noch viel stärker Nordrhein-Westfalen, dort inzwischen mit diesen Bildungsthemen, also mit dieser Schulmisere und Lehrermangel, Unterrichtsausfall, inzwischen auch Landtagswahlen verloren werden. Die Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen ist unter anderem wegen der schlechten Bildungspolitik dort, also Schulpolitik, abgewählt worden. Das hat man in Befragungen hinterher und so weiter rausgefunden. Die haben das lange Zeit auch nicht ernst genommen. Und auch dort gilt, wie bei uns in Thüringen auch, man müsste, also wenn ich jetzt der Ministerpräsident wäre, ich würde mich sofort hinsetzen und gucken, wie können wir diesen Bildungsbereich strukturell deutlich stärken. Sofort nach der Wahl, weil die Ergebnisse, das dauert immer 3, 4, 5 Jahre und so weiter. Dann kriege ich aber vor der nächsten Wahl die besten Ergebnisse. Wenn ich erstmal wie in Thüringen 2, 3 Jahre warte und nichts tue, dann wird's richtig schwierig. Und der Mensch, der diese Studie mitgemacht hat, mit den 1000 Grundschulen unbesetzt, hat auch, das waren schöne Zitate, hat gesagt, Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz, das, was die Bundesregierung jetzt mit den Koalitionsverhandlungen eventuell dann hinten bei aufschreibt, das hält er für völlig unrealistisch angesichts dieser tausenden fehlenden Grundschullehrer. Und das Problem wird ja größer in den nächsten Jahren. Er hat gesagt, das ist bestenfalls ein Selbstbetrug oder ein Wählerbetrug. Das Personal wird einfach nicht da sein und zur Verfügung stehen. Ich würde so etwas als Politiker nicht versprechen. So, und dann kommt diese ganze Bildungsfinanzierungsgeschichte wieder. Im Sondierungspapier haben SPD und CDU 3,5 Milliarden Euro für bessere Bildung mehr eingeplant. Die GEW hat vorletztes Jahr ein großes Finanzierungsgutachten auf die Beine gestellt. In welchen Bereichen müsste eigentlich noch jetzt zusätzlich etwas finanziert werden? Da sind wir auf einen Gesamtbedarf von ca. 40 Milliarden Euro gekommen. Das ist so wie beim Straßenausbau. Ne? Wir müssen jetzt investieren und es gibt eine Deckungslücke von und so weiter. Und genauso ist es im Bildungsbereich. Und das sind einfach Riesensummen. Das kommt aber dadurch zustande, dass es in eigentlich fast alle Bundesländer betrifft und fast alle das Thema nicht ernst nehmen. Und ich glaube, es ändert sich aber. Im Moment.
Dann hoffe ich, dass du einen starken Glauben hast.
Tja.
Die Botschaft höre ich wohl, heißt es wohl bei Faust. Ne? Allein mir fehlt der Glaube. Es wäre also dringend notwendig, da Geld in die Hand zu nehmen und einiges zu tun. Also ich habe diesen Bericht von Frontal 21 auch mit Freude gesehen, der war gut recherchiert und es war also das allgemeine Unverständnis, wenn eine Fernsehsendung sich mit diesem Thema beschäftigt oder beschäftigen muss, um dann Missstände aufzuklären, wird bei der KMK nicht gegenkontrolliert, Macht braucht Kontrolle, hieß es früher bei der GEW, da muss man doch mal auf den Tisch hauen und sagen, so geht das nicht.
Könnte man erwarten, ja. Also wir können ja auch mal eine Sendung über die KMK machen. Laden wir mal jemand vom Ministerium ein, der dort mit führend ist.
Das können wir mal machen. Das wäre nicht schlecht.
Also was machen die eigentlich? Wann machen die das? Wie machen die das? Und warum klappt das zum Beispiel nicht mit den Planungszahlen? Das wären doch schöne Fragen für eine Sendung.
Das Interessante ist ja, wenn die KMK, also was sie immer wichtig macht, das ist die Ferienplanung. Ja? Die Planung der Schulferien in den einzelnen Bundesländern. Da sind also immer rechtzeitig Zahlen und Daten da, damit sich Eltern und Großeltern und alle anderen drauf einrichten können. Dann und dann hat Sachsen Urlaub und da kommen die alle an die Ostsee zum Zelten.
Wobei ich vermute, dass das jetzt nicht auf ministerialer Ebene geklärt wird.
Sondern mit einer Excel-Tabelle.
Ja. Ich will jetzt auch nicht auf der KMK so rumhacken. Das, was sie ja gut machen, wir haben nun mal einen föderalen Staat. Wir haben 16 verschiedene Bildungssysteme und dennoch wird mein Abschlusszeugnis, Abitur oder von der Universität in den anderen Bundesländern anerkannt. Das ist auch eine Leistung der KMK, das muss man dazu sagen. Ne? Wenn es die nicht gäbe, könnte ich überhaupt nicht mich woanders bewerben, weil das Zeugnis nicht anerkannt wird. Ne?
Aber in der Zwischenzeit ist es so, dass auch zahlreiche Kabarettisten, also ich erinnere mich an Volker Bispers und andere, sich gerade diesen Föderalismus vorgenommen haben und dort mal abrechnen, was in diesen 16 Bildungsnationen oder Bildungsländern alles abgeht und was nicht abgeht.
Ja. Und zur Thüringer Problematik mit dieser, sagen wir mal, mit diesem Investitionsstau im Bildungsbereich, ich sagte ja die Zahl 40 Milliarden, kommen wir nach der nächsten Musik. Da reden wir nochmal darüber. Der Thüringer Haushalt, Doppelhaushalt, ist jetzt beschlossen worden letzte Woche. Der hat einen erheblichen Aufwuchs für den Bildungshaushalt vorgesehen und wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an, warum das gut ist, in welchen Bereichen investiert werden soll, verstärkt investiert werden soll und dann machen wir natürlich das große Aber, dafür ist die GEW bekannt, dass sie dann trotzdem etwas findet, was nicht so gut ist und das machen wir nach der Musik.
Bildung in Thüringen, auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Jetzt kommen wir zum heißen Thema Haushalt, Bildungshaushalt in Thüringen. Da gab es immer Diskussionen, es war immer zu wenig meistens. Und jetzt gibt es eine Pressemitteilung der GEW Thüringen vom 25. Januar. Die Bildungsausgaben in Thüringen steigen. Das wird gelobt, aber Geld allein macht nicht glücklich. Michael, vielleicht können wir den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, in welcher Beziehung, an welchen Stellen die Ausgaben für die Bildung in Thüringen steigen und was die Landesregierung eventuell damit vorhat, wo diese Gelder eingesetzt werden sollen, bevor wir zum Aber kommen.
Ja. Na, das ist, sag mal, querbeet, ne? Also die investieren tatsächlich gebührenfreie Bildung mit dem beitragsfreien Kita-Jahr. Also das letzte Kita-Jahr vor der Schule ist ja jetzt beitragsfrei gestellt. Die Eltern können halt ihr Kind anmelden, bezahlen keinerlei Gebühren mehr. Das wird landfinanziert sozusagen die Kosten dafür, also die Kosten, Einnahmeausfälle an die Kommunen, auch wenn das vielleicht im Detail noch nicht richtig geregelt ist und die Kommunen manchmal jetzt noch gar nicht wissen, wie sie das machen sollen, aber das ist eher eine Umsetzungsfrage. Das Land stellt auch mehr Lehrerinnen und Erzieherinnen ein. Das ist aber auch ein großes Aber, weil da viel über Geldtöpfe statt über Stellen Töpfe läuft, das können wir nachher nochmal erläutern, was da das Grundproblem ist. Die Besoldung für die Regelschullehrer wird angehoben, wenn auch nicht auf das Niveau der umgrenzenden Bundesländer, aber es wird mehr gezahlt, ca. 250 Euro mehr im Monat. Es wird in Schulgebäude saniert, Schulneubauten, die Jugendpauschale wird erhöht, Mittel für die Erwachsenenbildung werden erhöht und die Schulen sollen ein Schulbudget bekommen, wobei ursprünglich war das mal so angedacht, wenn dort kurzfristig Ausfälle sind von Lehrern etc., dass man auch Unterrichtsausfall dem entgegnen kann über Honorarkräfte, aber nachmittags auch außerunterrichtliche Angebote natürlich ausbauen kann. Dafür soll dieses Geld von den Schulen halt selber in Eigenregie ausgegeben werden können. So, dies alles zusammen und noch ein paar andere kleinere wie größere Maßnahmen machen zusammen circa 100 Millionen Euro mehr als im Haushalt 2017 und also jetzt in diesem Jahr und 2019 ist das auf ähnlichem Niveau wie dieses Jahr, etwas geringer, aber ähnliches Niveau, deutlich mehr als 2017. Und dafür haben wir die Landesregierung auch gelobt, dass sie dieses Geld gefunden hat irgendwo, Klammer auf.
Das ist ein Novum im Vergleich zu den 20 Jahren zuvor.
Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, die Steuereinnahmen sprudeln im Moment auf Rekordniveau. Also so richtig weggespart an anderen Stellen ist da nicht worden. Ne? Also es war nicht die schwierige politische Entscheidung. Ich muss den anderen Ministerien Geld kürzen, wobei das zu einem Teil passiert ist, aber auch nur in geringem Maße. Insgesamt ist dieser Haushalt viel, viel größer als die alle anderen zuvor. Wobei man immer dazu sagen muss, solange es eine Inflation gibt, ist das auch normal. Da wird jeder Haushalt immer größer. Also wenn man dann immer sagt, Rekordzahl, 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 das ist, solange es eine Inflation gibt, normal. Bei gleichbleibender Steuereinnahmen und man hat aber eine Inflation, habe ich natürlich die Zahl selber, die absolute Zahl ist hinterher größer, immer.
Dennoch ist es erstmal ein Novum, was wahrscheinlich von den Schulen auch und auch von den Kommunen positiv aufgenommen wird, wenn also in Schulen investiert wird, wenn also Gebäude renoviert werden oder neu gebaut werden, so dass es also da erstmal ein Stück vorwärts geht.
Gebäudesanierung ist ein großes Stichwort. Ganz kurz noch dazu der Punkt, um das Beispiel Erfurt zu nehmen. Das stand heute auch wieder in der Zeitung. Die haben in den letzten Jahren sich sehr auf die Kitas konzentriert und die alle durchsaniert, auch sehr löblich, aber die Schulen haben sie eigentlich links liegen lassen und jetzt stehen sie halt vor so einem Riesenberg unsanierter Schulbauten, angeblich bis zu 460 Millionen Investitionsstau. Jetzt soll ja so eine extra Gesellschaft gegründet werden, die das quasi den Kredit dann aufnimmt, damit das nicht den städtischen Haushalt belastet und der Eigenanteil der Stadt in diese Gesellschaft soll aber ungefähr 100 Millionen Euro betragen, wo keiner weiß, wo es herkommen soll. Und die anderen 360 Millionen, die sollen eben durch Landesgelder, Bundesgelder, EU-Gelder irgendwie reinkommen. Aber das Geld nicht zu investieren geht eben nicht, weil man als öffentliche Hand natürlich die Verantwortung dafür hat. Ne? Und wenn in der Grundschule Puschkin Schule hieß die am Steigerwald, eben mal einfach ein Fenster rausfällt und beinahe einer erschlagen wird, dann deutet das darauf hin, dass das eben nicht gut ist.
So, nun hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft den Haushaltsplan gegengerechnet und kommt neben dem Lob für die vielen Ausgaben, die beabsichtigt sind, aber zu kleinen Anmerkungen, die ein Aber bedeuten. Das heißt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Und deswegen auch diese Aussage, Geld allein macht nicht glücklich. Welche Bereiche machen denn jetzt in diesem Haushalt unglücklich?
Bevor wir jetzt auf die Bereiche kommen, also man muss nochmal prinzipiell, für das Verständnis der Zuhörer, prinzipiell unterscheiden zwischen für Personalausgaben. Also das große Problem ist, es fehlt an Personal. So. Lehrer, Erzieher. Da ist viel abgebaut worden im letzten Jahr, es steigen aber die Schülerzahlen. Das Problem ist immer das gleiche. Ich erzähle das eigentlich jede Woche. Und dann gibt es halt den Bereich, ich schaffe Personal, indem ich Geld zur Verfügung stelle. Das Geld ist für 2 Jahre eingeplant, damit ich den bezahlen kann, den Menschen. Und dann ist das halt eine Stelle über einen Geldtopf. Das ist aber immer befristet, die Stelle. Der ist nicht, dauerhaft nicht da, dieser Mensch. Und es gibt halt die im Haushaltsplan vorgesehenen Stellen, die sind begrenzt und die darf man auch egal wie hoch die Schülerzahl steigt, es gibt dann Stellenabbaufahrt, ich darf da nicht mehr einstellen als so schon, ich kann eigentlich nur die gleiche Anzahl verwalten oder niedriger werden. Und das sind die unbefristeten Stellen. Also da habe ich eine Anstellung über eine tatsächlich im Haushaltsplan vorhandene Stelle. Ein Großteil dieser 100 Millionen fließt jetzt da rein, diese Geldtöpfe, wo eben befristete Stellen damit zusammenhängen und es auch nur befristete Lösungen sein können, damit finanziert werden. Und das ist unsere Kritik. Also von den avisierten 900 Lehrern, die sie dieses Jahr einstellen wollen, wenn man alle die runterrechnet, die vor 2 Jahren schon einen befristeten Vertrag bekommen haben, die sind seit 2 Jahren in der Schule vor den Schülern. Jetzt laufen deren Verträge aus dieses Jahr. Die müssen, wenn man die Menschen behalten will, entfristet werden. Die kann man nicht nochmal befristen. Das sind 250 Personen. Ne? Dann hat man neue, die man einstellt, nämlich 300, dieses Jahr auch wieder nur befristet. Wenn man das alles abzieht, kommt man irgendwie auf 450. Vollzeitstellen, so, die unbefristet vergeben werden dieses Jahr. Davon jetzt im Februar 150, im Sommer dann geschätzte rund 300. Und das ist das Problem. Es gehen aber ungefähr 550 Vollzeitstellen raus. Da hängen immer mehr Personen dahinter, aber man rechnet das immer in Vollzeitstellen. Das heißt, es findet auch dieses Jahr weiter ein also was die unbefristeten Stellen betrifft, vermutlich ein weiterer Personalabbau statt, trotz steigender Schülerzahlen. Wenn man die Befristeten weglässt, die Befristeten, das sehen wir als Gewerkschaft naturgemäß kritisch, befristete Arbeitsverträge sind immer prekäre Arbeitsverträge, weil die Menschen möchten das in der Regel nicht. Teils, also erzwungene Teilzeit und oder Befristung ist gleich prekärer Job.
Ja, bitte um Entschuldigung für den Hustenanfall, aber das sind also die Probleme, die hier am Haushalt mit dranhängen. Da ist also nicht alles Gold, was glänzt. Das lässt sich aber auch vieles mit dem Haushalt nicht so einfach regeln, die Sachen, die du jetzt genannt hast.
Na, es ließe sich regeln, wenn diese Landesregierung sich dazu durchringen würde, diesen Stellenabbaupfad, den sie beschreitet seit ein paar Jahren, aufzugeben für den Bildungsbereich, für den Polizeibereich, hat sie das letztes Jahr schon gemacht. Das geht. Das ist nicht kein Naturgesetz. Man kann das politisch, man setzt sich im Kabinett zusammen und beschließt das. Das ist möglich. Nur der politische Wille fehlt bis jetzt. Man möchte zum Schluss diese Erfolgsnachricht, die heute auch rausgekommen ist, das Land Thüringen hat so und so viel Mehreinnahmen als Ausgaben, legt also macht was in die Entschuldung. So. Dass diese Erfolgsnachrichten möchte man unbedingt vor der nächsten Landtagswahl produzieren. Ob das gut ist, ist eine ganz andere Frage, weil es gibt staatliche Aufgaben, an die man nicht mit betriebswirtschaftlicher Denke rangehen kann. Es gibt staatliche Aufgaben, die müssen gemacht werden und danach überlegt man, wie man die finanziert. Betriebswirtschaftlich denke ich erstmal, habe ich das Geld, kann ich die Aufgaben lösen. Und das darf man nicht vermischen. Wird leider durch viele Finanzministerien aufgrund dieser Schuldenabbauproblematik, aufgrund dieser des Verbots, neue Schulden ab 2021 aufzunehmen, wird das halt sozusagen, das ist halt so neoliberale, konservative finanzpolitische Denke, die leider auch in Teilen der SPD vorhanden ist. Und wir haben im Moment ein SPD-Finanzministerium. Die Finanzministerin erinnert sich leider nicht mehr so richtig dran, was sie als Sozialministerin gesagt hat, zum Beispiel Schulsozialarbeit.
Und da haut natürlich auch immer die Opposition rein, wenn Schulden gemacht werden, ja. Und dann wirft man also der Landesregierung dann vor, ja, ihr habt ja so, ihr könnt euch schön so ein Bildungssystem ausgebaut, aber dafür habt ihr so und so viele Schulden angehäuft.
Ja, wobei das ist die Aufgabe der Opposition, da auch darauf hinzuweisen und zu trommeln, aber das ist natürlich in gewisser Weise so tendenziell schizophren, sage ich mal, die auf der einen Seite kritisieren, ihr stellt nicht genügend Lehrer ein und wenn sie es dann nicht machen, weil sie Geld sparen oder wie auch immer, dann ihr müsst mehr in die Schuldentilgung zahlen. Ne? Das, also was da sozusagen aus den Teilen der CDU jeweils gerade da gefordert wird, das verträgt sich auch nicht, ist auch unlogisch im Gesamten, aber das ist die Rolle der Opposition, das dürfen die.
Okay, Michael, mit Blick auf die Uhr wollen wir noch ein Thema anreißen. Die Buchmesse in Leipzig steht vor der Tür und da wird die GEW erstmals mit vertreten sein, mit einem Stand und mit zahlreichen Veranstaltungen und vielleicht kannst du da mal aus dem Veranstaltungsprogramm ein paar Highlights kurz vorstellen, bevor die Sendung zu Ende geht.
Ja, also Buchmesse Leipzig, 15. bis 18. März. Dieses Jahr. Die GEW ist dort seit Jahren schon präsent mit einer bestimmten Arbeitsgruppe, nämlich die Arbeitsgruppe
AJUM. Haben wir schon oft vorgestellt.
Genau, das sind Pädagogen, die sich halt Kinder- und Jugendliteratur anschauen, rezensieren und so weiter. Die sind dort immer präsent und wir machen das dieses Mal etwas größer. Wir stehen als allgemeine GEW-Mitarbeiter auch dort, beraten die Leute, da kommen ja ganz viele Pädagogen auch hin und wir bieten halt eine Reihe von Veranstaltungen an. Also wir als Thüringer Landesverband machen zum Beispiel die Veranstaltung Multimediale Lernangebote, Konkurrenz zum Schulbuch, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also lösen sozusagen multimediale Sachen, Tablet-Lernen etc. Löst das eigentlich das konservative Schulbuch ab? Ja oder nein? Und warum ist das gut oder warum ist das schlecht? Darüber machen wir zum Beispiel am 16. März 13 bis 14 Uhr eine Podiumsdiskussion. Es gibt aber auch andere Sachen, also Informationsveranstaltungen von uns angeboten. Wie unterrichtet man im Ausland? Was muss ich da beachten? Wo muss ich mich melden? Und wie läuft das? Oder die drei Landesvorsitzenden der mitteldeutschen Bundesländer der GEW, also Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, geben am 15. März ein gemeinsames Pressegespräch, wo sie über den Lehrkräftemangel, der hier über alle drei Bundesländer und in Sachsen besonders gravierend ist, informieren. Oder wir wollen über didaktische Zugänge zu den Arbeitswelten in der Kinder- und Jugendliteratur informieren. Oder. Das sind alles, also wir haben dort ungefähr 10, 12 Veranstaltungen auf den 4 Tagen, die wir alleine als GEW anbieten. Kommt vorbei, kommen Sie vorbei. Buchmesse 15. bis 18. März. Wir sind dann in der Halle der, wie heißt denn das eigentlich, der Pädagogen, also wo die Schulbuchverlage sind etc. Ja. Dort sind wir zu finden und wir haben einen größeren Stand gebucht. Man wird uns nicht übersehen.
Das war Bildung in Thüringen für heute. Wir danken fürs Einschalten und Zuhören und wünschen Ihnen eine schöne Zeit und den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern irgendwann auch schöne Winterferien.
Genau, Ski und Rodelgut, falls das irgendwann mal der Fall ist.